Guten Abend. Wow. Ihr seht, ich habe ein schwieriges Thema mitgebracht. Deswegen gilt wie immer, prüft alles und behaltet das Gute. Ich möchte mit einer kurzen Definition beginnen, die ich mir bei Wikipedia ausgeliehen habe. Genau. Scheitern ist in der Seefahrt ein Schiffsunglück, bei dem das Schiff vom Sturm auf Klippen oder eine felsige Küste geworfen wird und unter den Wellenstößen zerschellt, im Unterschied zum unversehrten Stranden. Mit diesem Schiff kannst du die Reise nicht fortsetzen. Ein Lebensplan ist zerbrochen, danach ist nichts mehr wie vorher. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Kinderdienst Schiffbruch erlitten. Der ist mir regelrecht um die Ohren geflogen. Man könnte sagen, da waren meine Ansprüche etwas zu ambitioniert. Und für mich war das ein Schock, weil in meinem Verständnis vom Christsein Scheitern einfach nicht vorgesehen war. Also ich bin mit Paulus davon ausgegangen, dass ich als Christ stets triumphieren werde. Da habe ich mich ganz schön umgeschaut. Und deshalb habe ich begonnen, danach zu forschen, wie Jesus mit dem Scheitern umgeht. Und ich habe drei Situationen mitgebracht, die zeitlich alle relativ dicht aufeinander folgen. Wobei die erste Situation, die finden wir nicht im Neuen Testament, sondern die finden wir bei Jesaja 49, 1-13. Der Abschnitt spricht vom Knecht Gottes, das ist Jesajas bevorzugte Bezeichnung für den Messias. Und Jesaja prophezeit, dass Jesus sich in einem Zustand der Entmutigung befinden wird, weil Israel ihn abgelehnt hat. Er denkt, dass seine Mission im Versagen enden wird. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Denn der Herr hat mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet, um Jakob zu ihm zu bringen, und Israel ist nicht gesammelt worden. Jesus erlebt sich als gescheitert, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat. Sein Volk will ihn nicht haben und liefert ihn den Römern zur Kreuzigung aus. Als er im Garten Gethsemane verhaftet wird, verlassen ihn alle und fliehen. Jesus wird geschlagen, verspottet und verhöhnt und stirbt einen schrecklichen Tod am Kreuz. In Psalm 22, 7-8, da wird deutlich, wie sich dieses Scheitern anfühlt. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Die zweite Situation, die spielt sich kurz nach der Verhaftung Jesu im Hof des Gerichtsgebäudes ab. Noch beim letzten Abendmahl, da hatte Petrus große Töne gespuckt. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht noch, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und auch Petrus scheitert, allerdings ganz selbst verschuldet. Petrus, der im Hof des Gerichtsgebäudes erkannt wird, verleugnet Jesus dreimal und behauptet, ihn nicht zu kennen. Er fängt sogar an zu fluchen und zu schwören. Und in dem Moment, in dem Jesus ihn ansieht, wird ihm sein Scheitern bewusst. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Die dritte Situation, die ich mitgebracht habe, die findet 3 Tage nach Jesu Tod statt. 2 seiner Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus, einem Dorf, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt liegt. Sie unterhalten sich über die Ereignisse der letzten Tage und sind offensichtlich ziemlich geknickt, als sie Jesus begegnen, den sie nicht erkennen. Denn ihre Augen wurden gehalten, heißt es bei Lukas. Man weiß nicht genau, warum die nach Emmaus gingen. Da gab es wohl warme Quellen. Vielleicht wollten sie ein wenig entspannen. Vermutlich kamen sie aber ursprünglich aus Emmaus und sie waren auf dem Weg nach Hause, um das zu machen, was sie früher auch gemacht hatten. Genauso wie Petrus, der ja auch wieder nach Hause geht, um wieder wie früher als Fischer zu arbeiten. 60 Stadien, das sind rund 11 Kilometer. Also, wenn man flott geht, 2 Wegstunden von Jerusalem entfernt. Das Interessante ist, dass es in diesem Radius überhaupt keinen historischen Ort namens Emmaus gibt. Die Gelehrten, die streiten heute darüber, wo dieses Emmaus gelegen haben soll. Man ist sich nicht sicher. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Emmaus spielt keine Rolle. Das Wesentliche, das findet in Jerusalem statt. Die Jünger, die laufen in die falsche Richtung und die drohen verloren zu gehen. Und das wird auch in den Worten deutlich, die sie ihrem Wegbegleiter, den sie treffen, über Jesus sagen. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreien wird. Und das ist doch interessant. Sie sprechen von Jesus als einem Propheten. Vor kurzem hatten sie noch fest daran geglaubt, dass er der Messias ist. Die Jünger von Emmaus sind bitter enttäuscht. Sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Er ist in ihren Augen gescheitert. So einer kann nicht der Messias sein. Und der Mann, dem sie auf ihrem Weg begegnen, das kann auch nicht Jesus sein. In der Psychologie nennt man sowas erwartungsabhängige Wahrnehmung. Sie können nicht sehen, was sie nicht glauben können. Oder mit Paulus gesprochen, sie wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Ihre Augen sind gehalten. Das ist immer das Problem, wenn man einen Psychologen einlädt zu predigen. Wenn wir schon bei der Psychologie sind, dann möchte ich an der Stelle auch ein paar Anmerkungen über die Neurochemie des Scheiterns machen. In unserem Gehirn werden Informationen über Botenstoffe, die sogenannten Neurotransmitter, übertragen. Und diese Botenstoffe, die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Noradrenalin und Cortisol, die kennt man als Stresshormone. Serotonin reguliert unter anderem die Stimmungslage und die Körperspannung. So richtige Siegertypen, die haben einen hohen Serotoninspiegel und einen niedrigen Noradrenalinspiegel. Wenn ich scheitere, dann sinkt mein Serotoninspiegel. Und der Stresshormonspiegel, Noradrenalin und Cortisol, die steigen an. Mein Stresspegel steigt, die Körperspannung sinkt. Die Körperhaltung wird dann kraftlos, ich schaue zu Boden, ich fühle mich schwach, bedroht und ängstlich. Wenig Serotonin bedeutet auch wenig Selbstbewusstsein. Ich traue mir weniger zu. Und da ein hoher Cortisolspiegel, also Stresshormonspiegel, meine kognitiven Fähigkeiten lähmt, wird es immer schwerer, die Situation richtig einzuschätzen und gute Lösungen zu finden. Dann bekomme ich so einen Tunnelblick. Als Verlierer, wenn ich scheitere, da habe ich permanent Stress und bin in ständiger Alarmbereitschaft. Und das macht auch Sinn, ganz unten am Bodensatz, da droht von überall her Gefahr. Da muss man vorbereitet sein, um überleben zu können. Und wenn ich aus diesem Zustand heraus noch einmal etwas wage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, erneut zu scheitern, deutlich höher. Mit jeder Niederlage sinkt der Serotoninspiegel, ein Teufelskreis entsteht. Da komme ich so leicht nicht mehr aus eigener Kraft heraus. Und wenn der Zustand anhält, dann wird man irgendwann depressiv, dann hat man aufgegeben. Ich bin am Bodensatz angekommen. Damals, als ich mir eingestehen musste, dass ich mit dem Kinderdienst gescheitert bin, da habe ich mich so gefühlt. Bodensatz. Ich war so beschämt, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, da kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Am liebsten hätte ich mich in irgendeinem Loch verkrochen. Auswandern wäre auch noch eine Option gewesen. Aber Gott, der liebt mein Scheitern. Nicht, weil er grausam oder schadenfroh wäre, sondern weil er mir in meinem Scheitern am nächsten sein kann. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er, heißt es im Psalm 34, 19. Wenn ich auf der Gewinnerseite stehe, wenn mein Serotoninspiegel ganz oben am Anschlag ist, wenn ich satt und zufrieden bin, wie offen ist mein Herz dann noch für Gott? Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Wir haben einen Gott, der sich mit dem Scheitern auskennt. Wir haben einen Gott, der ganz unten im Dreck genauso zu Hause ist wie auf seinem Thron im Himmel. Jesus kennt den Bodensatz. Er ist bei den gescheiterten Existenzen zu Hause. Er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und dort unten am Bodensatz, da wartet er auf uns. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Herr mir in meinem Scheitern nahe ist, dann macht es durchaus auch Sinn, Fehlschläge nicht mehr als Sackgassen zu betrachten, sondern als Kreuzungen. Der kanadische Psychologe Jordan Peterson, der bringt es auf den Punkt, wenn er auf die Frage, was soll ich im nächsten düsteren Moment machen, antwortet, konzentriere deine Aufmerksamkeit auf den nächsten richtigen Schritt. Das klingt vielleicht banal, das ist es aber nicht. Weil es bedeutet, dass es auch im Scheitern einen nächsten Schritt gibt und dass der darüber entscheidet, ob aus meinem Scheitern eine Katastrophe wird oder nicht. Der Jazz-Trompeter Miles Davis, der hat das mal so formuliert: Keine Note, die du spielst, ist falsch. Erst die Note, die du danach spielst, macht sie richtig oder falsch. Wir leben in einer sehr leistungsorientierten Kultur, in der Scheitern immer auch etwas mit Schuld zu tun hat. Du hast dich nicht genug angestrengt. In anderen Kulturen bedeutet Scheitern eher auch wagemutig zu sein. Hey, du hast es zumindest probiert. Was lernst du daraus für den nächsten Versuch? Studien aus dem Silicon Valley, die haben sogar gezeigt, dass Unternehmer, die früh scheitern und schnell etwas aus ihren Niederlagen gelernt haben, langfristig erfolgreicher sind als solche, deren Laufbahn ohne größere Hindernisse verläuft. Und ich habe jetzt ein paar prominente Beispiele für solches erfolgreiches Scheitern mitgebracht. Das ist das Älteste. Ich bin nicht tausendmal gescheitert. Ich habe erfolgreich tausend Möglichkeiten entdeckt, wie die Glühbirne nicht zum Leuchten gebracht wird, antwortet Thomas Edison auf die Frage, wie er die vielen Fehlschläge ertragen könne. Edison wusste, dass Scheitern dazugehört, wenn man Erfolg haben will. Ich glaube, kein Wissenschaftler hat die Wahrheit jemals auf den ersten Blick erkannt. Edison probiert immer weiter, er bleibt neugierig und lernt aus seinen Fehlschlägen. Ganz ähnlich klingt es bei Michael Jordan, dem US-Basketballspieler, der zum Sportler des Jahrhunderts gewählt wurde. Ich habe 9000 Würfe daneben gesetzt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir vertraut und ich habe den alles entscheidenden Wurf vermasselt. Ich bin gescheitert. Immer und immer wieder. Und darum war ich so erfolgreich. Für Jordan war das Scheitern keine Entmutigung, sondern eher der Antrieb, der Anreiz, es immer wieder von Neuem zu versuchen. Steve Jobs hatte 1976 in der Garage seiner Eltern Apple gegründet und war mit 25 Jahren schon Multimillionär. 5 Jahre später ist er von der eigenen Firma gefeuert worden. Später kommentierte er das so: Bei Apple gefeuert zu werden, war das Beste, was mir passieren konnte. Es war eine scheußlich schmeckende Medizin, aber ich glaube, der Patient brauchte sie. Meine Lieblingsgeschichte ist aber die von dem jungen Pastor, der zu seiner ersten Predigt unter freiem Himmel mit so einem Stapel Zettel daherkommt, so wie ich hier, wo er seinen ganzen Predigttext akribisch notiert hatte. Sicher ist sicher, nichts dem Zufall überlassen. Und dann kommt so ein Windstoß. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich es vormachen soll, aber es ist mir doch zu riskant. Und er weiß nicht mehr weiter. Es kommt nur noch Gestammel, ein Riesenreinfall. Aber das Interessante ist, dass er nicht aufgibt, sondern Gott fragt, was er tun soll, und fortan nur noch frei predigt. Der Pastor heißt Leo Bicker und ist der Gründer von ICF. Wenn ich mich ganz unten am Bodensatz, an dieser Wegkreuzung richtig entscheide, dann kann das Scheitern zum Sieg werden. Und genau an dieser Wegkreuzung, da wartet Jesus auf uns, um uns bei dieser Entscheidung zu helfen. Jesus ist genau da, wo er gebraucht wird. Unten am Scheideweg, da sammelt er die Emmaus-Jünger auf. Die Jünger, die drohen verloren zu gehen. Er richtet sie wieder auf und sorgt dafür, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und das zeigt schnell Wirkung. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Das Interessante dabei ist, dass einer dieser beiden Jünger der Kleopas war und der wurde später wahrscheinlich nach Jakobus Leiter der Jerusalemer Gemeinde und damit Bischof von Jerusalem. Und auch Petrus holt Jesus in seinem Scheitern ab. Und hier wird deutlich, dass er bereits auf ihn wartet, bevor Petrus überhaupt am Bodensatz angekommen ist. Schon beim letzten Abendmahl, da sagt Jesus zu Petrus: Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Und das ist, finde ich, super interessant. Jesus betet nicht dafür, dass Petrus nicht scheitert, sondern dass er seinen Glauben nicht verliert. Das ist alles, was zählt. Und das ist es, was es Petrus möglich macht, zu Jesus zurückzukehren und ihn bereit macht für die Aufgabe, für die er bestimmt ist. Weide meine Schafe. Jesus macht den gescheiterten Petrus zum Hirten seiner Schafe. Unter seiner Leitung wächst die frühe Gemeinde heran und Petrus ist ihr Hirte. Und auch Jesus steht im Garten von Gethsemane an dem Scheideweg. Aber seine Augen sind nicht gehalten und er kann mehr sehen als seine Jünger. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Der Herr hat mich von meinem Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet, um Jakob zu ihm zu bringen, und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und Gott ist meine Stärke geworden. Nach menschlichen Maßstäben ist Jesus gescheitert, aber er weiß, das ändert nichts an der Liebe seines Papas. Sein Recht ist beim Herrn, sein Lohn ist bei Gott. Er ist geehrt in den Augen des Herrn. Gott ist seine Stärke geworden. Und das macht ihn zum Überwinder, das macht ihn zum Sieger. Und das gilt auch für uns. Wenn ich nach menschlichen Maßstäben scheitere, bin ich für Gott nicht weniger wert. Nicht weniger wert, als wenn mein Leben gelingt. Und damit ist kein irdisches Scheitern eine Katastrophe. Ich kann gewiss sein, dass ich nicht tiefer fallen kann, als in die Hände Gottes. Der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal, der drückt es sehr treffend aus. Was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Und dann erreicht Jesus mitten in seiner Agonie eine Botschaft, die wir dann in Jesaja 49,6 lesen. Und nun spricht der Herr. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Die Ablehnung Jesu durch Israel ist Teil von Gottes Plan. Nur der Erlöser Israels zu werden, war für den Messias eine zu einfache Mission. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Auch wenn ich den im Moment nicht verstehen kann, darf ich fest daran glauben, dass sein Plan größer ist. Und auch hier darf ich im Glauben wandeln und nicht nur auf Sicht. Wenige Tage nachdem ich Joe, der mich damals für den Kinderdienst rekrutiert hatte, die Nachricht zukommen habe lassen, dass ich aus dem Kinderdienst aussteige, da war Gemeindeabend. Und ich wusste, dass Gott etwas mit mir zu besprechen hatte. Aber meine Augen waren gehalten. Ich war nicht bereit dafür. Ich war zu beschämt und zu gehalten von meinem Versagen und von dem Gedanken, dass ich andere enttäuscht habe, die auf mich gesetzt haben. Zum Gemeindeabend zu gehen, das war wirklich das Letzte, was ich wollte. Aber Gott hat mir da irgendwie keine Wahl gelassen. Ich bin da vollkommen zerstört aufgetaucht. Und dann ist der Joe auf mich zugekommen, hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und er hat nur zwei Silben gesagt. Oh mein. Und ich glaube, es gibt keine Sprache außer dem Bayerischen, in der man mit zwei Silben so viel ausdrücken kann. Und in dem Moment sind mir die Augen aufgegangen und ich habe verstanden, was der Herr gern mit mir besprechen wollte. Ich habe gebetet für dich, dass du den Glauben nicht verlierst. Schön, dass du jetzt da bist. Ich bin ein Gott des Mitgefühls. Ich weiß, wie es dir jetzt geht. Aber hör zu. Ich liebe dich unendlich und ich habe einen guten Plan für dein Leben. Ich habe nur ein kurzes Nachwort, dann bin ich auch gleich fertig. Ich bin 1994 zum ersten Mal bei meinem Marathonlauf gestartet. Und da habe ich wirklich lang dafür trainiert und 94 ist schon eine Zeit her, damals war ich wirklich fit und auch sehr ehrgeizig. Und das Minimalziel war, unter 4 Stunden zu laufen, aber insgeheim habe ich mir vorgenommen, viel schneller zu sein. Und dann kommt der Wettkampftag und es herrschen optimale Bedingungen, nicht zu kalt, nicht zu warm, es ist wirklich super. Und ich mache alles falsch. Ich gehe viel zu schnell an, ich trinke zu wenig auf der Strecke. Und dann kommt dieser berühmte Kilometer 35, wenn wer schon mal Marathon gelaufen ist, der kennt das. Da ist Schluss. Da kann ich einfach nicht mehr. Bin total fertig. Da ist eine Wiese und ein Getränkestand. Da möchte ich mich jetzt gern hinlegen. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin gescheitert. Und ich habe ein Bild von diesem Lauf. Das möchte ich euch gern zeigen. Ja, da hatte ich 20 Kilo weniger. Auf dem Bild bin ich zu sehen, zusammen mit meinen 3 Freunden, mit denen ich zusammen auf den Lauf trainiert habe. Und als die gemerkt haben, dass ich nicht mehr kann, da haben die 3 jeder sein eigenes Ziel aufgegeben. Die wollten auch alle schnell sein. Und die haben sich entschieden, mich mehr oder weniger ins Ziel zu schleppen. Wir waren deutlich länger als 4 Stunden unterwegs. Und für mich ist das heute wirklich ein Sieg, weil ich was ganz Wichtiges gelernt habe, nämlich, dass es etwas gibt, was viel wichtiger ist als Leistung und Erfolg. Und ich möchte euch ermutigen, den liebevollen Blick von Jesus nicht nur auf euer eigenes Scheitern anzuwenden, sondern auch auf das Scheitern eurer Schwestern und Brüder. Wie gehst du mit dem Scheitern deines Nächsten um? Holst du ihn ganz unten am Bodensatz ab? Richtest ihn auf und öffnest ihm die Augen? Ich möchte dich gern einladen, zusammen mit Jesus am Scheideweg zu stehen. Amen.